lebendig und kräftig, wenn es eben nicht graue Theorie bleibt, sondern wenn es mit Leben gefüllt ist. Wenn es erlebt und verstanden und angenommen und verstoffwechselt ist. Die Predigt heute ist überschrieben, wie das Buch auch heißt, Gott ist gut. Gott ist gut. Die allermeisten Christen würden natürlich sofort sagen, prima, klar. Aber trotzdem denken viele Menschen im Konkreten doch völlig anders über ihn. Auch viele Christen. Und das hat massive Auswirkungen. Stellt euch das etwas praktisch vor. Wenn ich meine Kinder so behandeln würde, wie Gott das in den Augen vieler Menschen mit seinen Kindern tut, dann würde man mich wegen Kindesmissbrauchs verhaften und anklagen. Menschen sagen, Gott ist gut und doch stellen sie ihn als den Verursacher von ganz vielen bösen Dingen hin. Krebs, Naturkatastrophen, terroristische Anschläge. Manche vertreten die Konsequenz dieser Argumentation, um dem zu entgehen und sagen dann, naja, Gott macht das nicht, Gott hat das nur zugelassen. Herzlichen Glückwunsch. Das macht keinen großen Unterschied, ob ich meine Kinder selbst missbrauche oder zulasse und es weiß, dass mein Nachbar es tut. Für die Kinder läuft es ja auch selber raus. Wer das macht mit seinen Kindern, der hat nicht nur ein kleines Problem, sondern der ist wirklich völlig neben der Spur. Und wenn wir solche missbräuchlichen Taten entschuldigen und sagen, naja, Gott wirkt halt auf mysteriöse Weise, wir verstehen es nicht, aber es ist Gott. Und kehren quasi die Probleme so unter den Teppich, dann setzen wir eigentlich der Sache nur noch eins drauf. Und sagen, Gott macht das Böse, um dann hinterher zu zeigen, wie gnädig er ist. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Das ist doch so, als würde ich den Arm meines Kindes brechen, um hinterher zu sagen, ich kann den heilen und ich kann mich wunderbar um dich kümmern. Herzlichen Glückwunsch, wenn ich ihn gar nicht gebrochen hätte, wäre es gar nicht nötig. Also, dann kommt man direkt natürlich auch zu biblischen Dingen und fragt sich, ja, aber wie ist das denn mit dem Hiob? Ist das nicht genau so? Gott lässt es zu, der arme Kerl. Hiob ist eine heftige Frage. Ich fand das sehr beeindruckend. Bill Johnson sagt, ich habe die Antwort. Die Antwort ist Jesus. Wir leben gar nicht mehr zur Zeit des Alten Testaments. Wir haben einen Zeitenwechsel hinter uns. Die Dinge haben sich grundsätzlich noch einmal verändert. Hiob stellt die Frage und in der Verzweiflung am Glauben festzuhalten, das ist das, was wir bei ihm lernen können. Aber die Antwort ist Jesus. Wir leben in einer anderen Zeit. Der Himmel hat eine andere Farbe bekommen. Jesus ist perfekte Theologie. Er zeigt uns, wie Gott ist, die perfekte Lehre von Gott, das Abbild Gottes. Alle Verheißungen sind in Jesus Ja und Amen. Und wenn wir unseren Blick auf ihn richten, dann werden Dinge klar und eindeutig. Natürlich kann Gott ohne Frage noch jede noch so schlimme und verzweifelte Situation zu seiner Ehre und zu seinem Wohlergehen benutzen und wenden. Das heißt noch nicht, dass er der Verursacher ist oder der ist, der es zulässt. Ich weiß, wir kommen da in ganz schwieriges Wasser hinein. Es gibt ja im Alten Testament den Spruch, es gibt nichts Böses in der Stadt, es sei denn, der Herr tut es. In der Weise ist das aber zu verstehen, es kann nichts passieren ohne Gott. Ohne ihn gibt es gar kein Leben. Ohne ihn ist sofort alles nichts. Aber das heißt nicht, dass das sein Wille ist, dass er irgendwie das möchte. Es repräsentiert nicht sein Wesen. Gott ist gut und Gott ist Liebe. Und wenn ich da was von abstreiche oder in einen dunklen Bereich hineingehe, wird es immer sehr schwierig, manche Sachen noch durchzuhalten. Weil ich brauche den Mut, hineinzugehen in Situationen und voller Vertrauen zu sein, Gott ist gut. Und sobald ich das nicht mehr bin, wird es sehr schwierig für jemanden zu beten, der krank ist. Sobald ich in meinem Hinterkopf die Frage habe, naja, vielleicht ist es ja genau von Gott, soll ich wirklich beten? Ich will ja nicht gegen den Willen des Herrn agieren oder so. Und es legt unsere Fähigkeit lahm, das Wohlwollen Gottes den Menschen gegenüber auch zu repräsentieren. Wie gesagt, es hilft sehr, den Fokus klar auf Jesus zu haben. Nicht die Bibel linear als eines nur zu lesen, sondern von dieser Mitte der Schrift her auf Jesus Christus in alle Richtungen zu schauen und von daher die Dinge auch zu gewichten. Also lassen wir unser Vertrauen nicht zerstören, dass Gott gut ist und dass das gut meint mit mir und mit dir und mit jedem anderen Menschen. Die Ansicht, dass Gott Leid verursacht, zerstört und kompromittiert unsere Fähigkeit zwischen Gottes Züchtigung, die es manchmal wohl gibt und die wir manchmal auch brauchen, und dämonischen Angriffen zu unterscheiden. Es wird auf einmal alles wie Wischiwaschi. Wir können es nicht mehr unterscheiden. Und das setzt uns schachmatt. Wir können geistlich in manchen Dingen nicht mehr reagieren. Menschen akzeptieren schreckliche Erlebnisse in ihrem Leben, weil sie glauben, dass Gott etwas Gutes damit beabsichtigt. Aber wir können uns von diesen schrecklichen Dingen trennen und sagen, nein, es ist nicht von Gott. Gott hasst die Dunkelheit. Gucken wir ins Neue Testament rein. Es gibt Stellen, die das ganz brillant deutlich machen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10 und 11, da ist das so kompakt zusammengefasst. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Und der Dieb, das ist der Teufel. Und er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es ist nicht kompliziert. Wenn der Teufel in irgendeiner Situation am Werk ist und das Sagen hat, dann kommt er, um zu rauben, zu reißen, zu schlagen, zu schlachten, zu töten. Und wenn Jesus da ist, dann ist er der gute Hirte, der uns versorgt, der uns hält und beschützt. Verlust, Tod und Zerstörung gegenüber im Leben von Überfluss. Das eine ist schlecht, das andere ist gut. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Und doch fällt es uns so schwer. Zwei Alternativen. Noch einmal dazu aus 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8b. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nicht, dass er die Werke des Teufels betreibe, sondern zerstöre. Das ist die Mission von Jesus. Das Böse zu zerstören. Dass das Licht die Finsternis vertreibt. Und Jesus lehrt uns, wie wir die Werke des Teufels erkennen können. Und er macht uns vor, wie wir sie zerstören können. Er möchte nämlich, dass wir ihm danach folgen in dieser Mission. Dass es nicht nur unser Ding ist, nicht nur sein Ding ist, sondern dass wir Anteil daran haben. Dass auch wo wir leben, Leben Überfluss ist. Dass auch wo wir sind, dieses Reich Gottes sich ausbreitet. Also deswegen ist es an der Zeit, unser Glaubenssystem noch einmal daraufhin zu überprüfen. Ist Gott gut? Fast jeder Christ würde sofort sagen, klar, was sonst? Der springende Punkt ist, wie wir Gut oder Güte definieren. Wenn Gott tatsächlich nur gut ist, dann hat das Auswirkungen auf uns und auf unseren Lebensstil. Dann sind Veränderungen notwendig. Wenn er gut ist und wenn er will, dass wir gut sind, kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das tun wir ja, wer mir vertraut, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wir sind berufen, dem zu folgen, was Jesus vorgemacht hat. Wir sind berufen, dem zu folgen, weil wir erfüllt werden vom Heiligen Geist und das dann auch tun können. Jesus hat ein Leben geführt, das nicht möglich ist. Es sei denn, Gott lebt in uns. Wisst ihr, der große Unterschied zwischen Jesus und den anderen Lehrern seiner Zeit war ja, das haben die Leute auch erkannt, es ist einer, er lehrt in Kraft. Das sind nicht nur Worte, Menschen sind gut darin, Theorien aufzusetzen. Karl Marx war wunderbar darin, Theorien aufzusetzen. Das ist das Kommunistische Manifest. und wie sich in Zeitaltern und Stufen die Menschen entwickeln. Wir heute wissen, es war eine graue Theorie. Das Leben funktioniert anders. Und jede Zeit bringt ihre Theorien hervor und die Menschen verlieren sich drin und denken, das wäre so toll und wunderbar und irgendetwas. Das haben schon die Pharisäer hingebracht. Und Jesus hat gesagt, nein, in Kraft, nicht nur Theorie, voller Leben. Wir können seine Güte nicht begreifen, wenn wir sie nicht auch erfahren. Man kann darüber nicht nur philosophieren und schwadronieren. Das bleibt schwach und matt. Unsere Herzen kommen oft erst dahin und bringen unseren Verstand dahin, Dinge zu erkennen, wenn wir sie erlebt haben. Anselm von Canterbury schon im Mittelalter. Ich glaube, um zu verstehen. Wenn ich die Brille des Glaubens nicht aufhabe, kann ich Dinge nicht erkennen und nicht verstehen. Sie bleiben mir verschlossen. Verstehen und Verstand sind notwendig. Das ist eine gute Sache, aber es braucht Erneuerung vom Heiligen Geist, damit ich Dinge überhaupt sehen und wahrnehmen kann. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Ohne Glauben können wir es nicht verstehen. Das Erkennen ist wie blind. Es fehlt das Licht dabei. Sobald du die Güte Gottes geschmeckt hast, verstehst du, was gemeint damit ist, dass Gott gut ist. Amen. Solange du das nur hörst, es bleibt ganz theoretisch und ganz außen. Es muss ganz hinein. Es braucht Blut, es braucht Leben, es braucht echte Begegnung und Erfahrung. Wir verstehen es nur, wenn wir es auch erleben. Also, liebe Geschwister, öffnet euch, dass der Heilige Geist wirken kann und dass wir hineinkommen, erneuerte Menschen zu sein, auch mit einem erneuerten Erkennen, mit einem erneuerten Verstand. Menschen machen sich gern was vor. Sind wir Meister darin? Nicht nur die anderen anzulügen, das ist immer erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wir machen uns selbst was vor. Und nur wenn wir unsere Theologie, also unsere Sicht über Gott verändern, dann ändert sich deswegen Gott nicht. Auch wenn alle glauben, jeder kommt in den Himmel, egal was du glaubst, das juckt Gott nicht so viel. Das ändert nichts daran, wie er ist und dass Jesus perfekte Theologie ist. Das Einzige, was sich ändert, ist unsere Vorstellung, wenn wir unsere Theologie verändern, aber das kratzt nicht an Gott. Um Gottes wahre Güte zu erfahren, müssen wir seinen wahren Charakter entdecken. Noch einmal, wenn wir unsere Theologie ändern, ändern wir nicht Gott, sondern lediglich uns. Und du kannst Gott nicht loswerden, indem du Atheist wirst. Gott ist immer noch da. Das Einzige, was du machst, du stumpfst lediglich dein Bewusstsein dafür ab, dass Gott existiert und dass du ihn im Alltag brauchst. Isolationsschichten auftragen, Distanz einnehmen, das geht alles. Wie gesagt, an Gott und an seinem Wesen macht es nichts. Wenn aber unser Glaube in Gottes wahrem Wesen verankert ist, dann kommt die Erde mit dem Himmel in Einklang. Und die Wirklichkeit seiner Welt manifestiert sich dann auch in unserer Welt. In Kraft und in Herrlichkeit, in uns und durch uns. Aber es hängt alles an diesem Nadelöhr, dass wir das Wesen Gottes verstehen. Solange wir nur einen Funken von Misstrauen gegen ihn haben, wirkt das wie eine Blockade. Ein bisschen, als würdest du Wasser aufs Pulver schütten und willst dann zünden. Da explodiert nichts. Und es reicht sehr wenig Wasser, um so Pulver zu verderben. Das muss richtig trocken sein. Wir können uns Gott nicht größer vorstellen, als er tatsächlich ist. Oh, die Mittelalter haben da wunderbar drüber gestritten. Aber unser Verstehen reicht nicht aus, um uns vorzustellen, wie groß Gott tatsächlich ist. Wir werden eine ganze Ewigkeit brauchen, seine Güte nur im Ansatz ganz wahrzunehmen. Im Himmel wird es anders sein, weil dann Jesus alles in allem ist. Aber wir können es gar nicht. Der Apostel Paulus gibt uns in dieser Hinsicht eine ganz herausfordernde Verheißung. Epheser 3, Vers 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Jesus Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Über die Maßen. Wisst ihr, Gott tut mehr Gutes, als wir jemals erbitten können und jemals verstehen überhaupt nur. Auch das übersteigt schon wieder unsere Vorstellungskraft, wie das sein kann. Es ist Ausdruck seiner Güte, das sein Wesen widerspiegelt. Er ist gut. Gott ist gut. Amen. Und Jesus ist die Personifizierung dieser Güte Gottes. Warum kommt er auf die Erde? Für uns. Um uns zu retten, weil er uns liebt, weil er uns Gutes tun will, weil er uns den Weg in den Himmel eröffnen will. Er zeigt uns, wie gut Gott ist und wie sehr er uns liebt. Immer wenn dich Zweifel beschleichen, immer wenn dich fragst, wie kann das mit meiner Lebenssituation sein? Wie passt das zusammen? Schau auf Jesus. Schau aufs Kreuz. Schau aufs leere Grab. Denk an all das, was er getan hat. Fang an, darüber nachzusinnen, zu meditieren und zu danken. Gott ist gut. Wisst ihr, ich möchte das nicht bagatellisieren, dass es ganz schwierige Lebenssituationen gibt. Dass eine ganze Reihe Leute heute hier sind, die schon ganz Schwieriges erlebt haben oder gerade in ganz schwierigen Situationen auch stecken. Das ist die harte Realität von Krankheit, von Streit in Familien, von Verlust von Arbeitsplatz, was weiß ich, zerbrochenen Ehen, Kinder, die nicht mit Eltern mehr reden. Und. Das ist ja die harte Realität. Und das bricht nichts daran ab, zu sagen, aber Gott ist gut. Wir leben in einer gefallenen Welt, ja. Aber das war doch nicht Gott, der sie hat fallen lassen. Ein Mensch hat sich in Freiheit dazu entschieden, zu sagen, hey, ich lasse mich auf den Teufel ein. In manchen Kreisen ist es ja so, das, was ich jetzt gesagt habe, immer sagen, oh, das ist doch Schwärmerei. Das ist doch jetzt wirklich übertrieben. So einfach ist es doch nicht. Und oft wird ja dann der Geist der Anklage als Stimme der Vernunft Geist der Unterscheidung begrüßt. Aber war es nicht genauso am Anfang? Diese feine Saat von Zweifel und Misstrauen. Sollte Gott gesagt haben? Und die einfache Antwort wäre gewesen, ja, Gott hat gesagt. Punkt. Von dem Baum sollen wir nicht essen, von allen anderen, ja, Gott ist gut. Wenn Eva gesagt hätte, Gott ist gut, wenn sie das geglaubt hätte, wäre alles nie passiert. Es war doch der Zweifel, ist Gott wirklich gut oder enthält er uns etwas vor, was eigentlich noch besser wäre? Gott ist gut. Stell dich auf diese Grundlage, gerade in den Stürmen, gerade in den Schwierigkeiten. Es wird dich bewahren. Wir können damit die Anfechtung zurückweisen, die Stimmen in uns zum Schweigen bringen. Wie oft kommt aus diesen Sachen Spaltung und Misstrauen in der Gemeinde und alle Kraft wird nur noch nach innen verbraucht, weil wir anfangen, darüber zu rechten und zu entscheiden und zu sagen, ja, was ist jetzt hier richtig und nicht richtig. Gute Lehre ist unverzichtbar. Aber wisst ihr, Liebe, Theologie ohne Liebe, Lehre über Gott ohne Liebe, wisst ihr, was die Bibel sagt? Eine klingende Zimbel. Das bringt nichts. Wortgeklingel. Schau auf Jesus. Wessen Sinn erneuert ist, der kann Dinge aus göttlicher Perspektive sehen. Wir können das. Jesus zeigt, wie solch ein erneuerter Sinn aussieht und er schickt uns den Heiligen Geist, damit wir werden, wie er war und ist. Unser aller Weg als Christen ist es, zu werden, wie Jesus war. Nicht, weil wir das tun können, sondern weil der Heilige Geist uns dort hinein verwandelt. Weil Jesus das Abbild Gottes ist und weil wir auch so werden sollen. Hier fängt es an, in der Ewigkeit geht's dann zu Ende. Und wisst ihr, wenn es schon ums Prüfen und Bestätigen geht, dann bitte wie prüfen, dann lasst uns am Original prüfen. Stell dir vor, du wärst ein Gutachter für Kunst. Kannst dir jetzt aussuchen, moderne Kunst oder alte holländische Meister, keine Ahnung. Also ein Prüfer für Kunst. Wie findest du raus, wenn solch ein unbekanntes Werk auf irgendeinem Speicher auftaucht? Und jetzt die Frage ist, ist es ein echter Van Gogh oder nicht? Das macht viel Geld aus. Ob echt oder nicht? Ein echter Picasso, ein echter Rubens. Wie macht das der Kunstprüfer? Er vergleicht es mit den bekannten Originalen. Guckt, stimmt das mit der Farbe, mit dem Pinsel, mit der Leinwand? Er vergleicht es mit dem, was bekannt ist. Wisst ihr, Gottes Wille in schwierigen Situationen zu erkennen, ist leicht, wenn wir die Logik dieses Beispiels folgen. Also da ruft dich ein Bruder, eine Schwester an, wohlmeinend natürlich, und sagt dir, dass es dir so schlecht geht im Moment. Das ist der Wille Gottes. Der Herr will dich durch diese Krankheit formen und passender machen zu ihm. Jetzt musst du dich fragen, ist das ein authentisches Wort Gottes oder nicht? Wie prüfe ich das am Original? Ich schlage die Bibel auf und lese in 4 Evangelien. Hat Jesus jemanden Krankheit geschickt, um ihn zu formen? Nein, kein einziges Mal. Überraschung. Hat Jesus Menschen geheilt, obwohl Krankheit da war, um sie zu formen? Ja, immer hat er die Leute geheilt. Hat er gegen den Willen des Vaters gehandelt? Nein. Also, ich erkenne, im Original gibt es nichts, wo Menschen krank gemacht werden. Ergo, auch meine Krankheit kommt nicht von Gott. Amen. Es gibt keinen, der krank gemacht wurde. Jetzt hat mir das der Bruder XY gesagt oder die Schwester. Es heißt jetzt nicht, dass ich diese Person ablehne und sage, also du Böser. Sondern ich lehne diese Botschaft ab und sage, hey, das ist nicht von Gott. Im Alten Testament, da hat man die Propheten umgebracht, wenn sich herausstellt, dass das ein falsches Wort war, was sie weitergegeben haben. Im Neuen Testament wird nicht die Person beurteilt, sondern nur das Wort. Und wenn jemand einen Fehler macht, begegnen wir ihm weiterhin liebevoll und geduldig. Wie der Herr es eben auch tut. Mit uns und mit ihm und ihr. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht uns zu quälen, nicht uns fertig zu machen, nicht uns runterzudrücken und klein zu halten. Wenn wir glauben, auch nur mal ein bisschen glauben, dass Gott nicht gut ist, dann hat das Auswirkungen auf unsere Lebenseinstellung. Wir werden korrumpiert und kommen ganz schwer in die Lage, Gott als gutem Vater zu vertrauen. Der Mensch hat vergessen, dass Gott gut ist. Wie konnte es dazu kommen? In der ersten Zeit war das vollkommen klar. Es hat etwas zu tun mit einem langen Zeitlauf. Bill Johnson beschreibt da eine schöne Geschichte. Ein Pastor soll ja manchmal vorkommen, der gänzlich unpraktisch veranlagt war. Also gänzlich, also anders als ich. Wollte unbedingt beim Neubauprojekt der Gemeinde hilfreich sein. Aber die technisch begabten Männer der Gemeinde hatten ihn überall außen vor gehalten. Aber er wollte unbedingt helfen. Und dann endlich, es ging an den Dachstuhl, also das Haus war bald fertig. Es sagte also der Bauleiter, okay, wenn Sie es unbedingt wollen, Sie können die Dachlatten zuschneiden. Monate hat er darauf gewartet, auf diesen Moment, dass er auch etwas Praktisches tun darf. Die anderen gingen schon heim, machten alle Feierabend, aber dieses Werk wollte er vollenden. 100 Dachlatten waren zuzuschneiden. Prima, die erste ganz genau abgemessen mit dem Zollstock. Und dann die geschnittene Latte bei der nächsten als Maß verwendet. Dann hat er einen entscheidenden Fehler leider gemacht. Er hat jeweils die letzte zugeschnittene Latte als Maß für die nächste genommen. Und jedes Mal sind dadurch 2 oder 3 Millimeter dazugekommen. Wer rechnen kann, 100 Dachlatten, die letzten waren über 2,80 Meter lang, statt 2,50 Meter. er hat nicht am Original gemessen, sondern immer an dem letzten gerade. Und so ist es leider auch bei uns passiert. Wir stehen schon in einer Tradition von 2000 Jahren und haben immer auf der Tradition und der Sachen der Vorgänger angesetzt, ganz normal, es geht gar nicht anders, man kommt das weitergeben und so kommen Dinge zustande, wo man sich wundert. So kommt es ja auch zustande, dass die verschiedenen Denominationen so unglaublich unterschiedlich sind. Man denkt, sie haben doch alle das gleiche Buch, sie haben alle den gleichen Jesus, wie konnte das sein? Jeder hat seines immer fortgeschrieben und das geht dann halt immer weiter und immer stärker. Und ganz besonders dann, wenn man irgendwelchen Wahrheiten ausweichen will, weil man sie A, nicht erlebt hat oder B, sich davor fürchtet oder C, denkt, das will ich nicht. Das mit dem Missionsbefehl geht hin zu allen Leuten. Also das ist mir jetzt nicht angenehm. Das klammern wir mal aus. Und schon entstehen seltsame Traditionen. Und wenn die dann weitergegeben werden und sich multiplizieren, wird es halt ganz seltsam. Und sehr interessant, wenn man sich das anschaut, Erneuerungszeiten in der Kirchengeschichte waren immer die Zeiten, wo die Leute zurückgekehrt sind zum Originalmaßstab. Das ging los beim heiligen Augustinus, das war beim heiligen Franziskus so. Das war immer ein Zurückschwingen zum Original, zu gucken, wie hat es Jesus denn gemacht. Das haben die Reformatoren so gemacht. Calvin und Luther, August Hermann Franke, Zinzendorf, Ter Stegen, Charles Finney, Dwight L. Moody, alle sind immer nicht so stark in der Tradition verhaftet gewesen, sondern haben alles noch einmal nachgeprüft am Originalzollstock, an der Bibel und an Jesus. Und auch sehr interessant, in solchen Erneuerungsbewegungszeiten, wenn die Menschen aufs Original schauen, immer dann ist es so, dass auch die Grenzen der Denominationen viel weniger wichtig werden und dass Menschen sich treffen in Jesus und sagen, hey, wir sind unterschiedlich, wir wissen das auch, aber wir haben diese Einheit, wir können das trotzdem leben, weil das ist die Mitte und das ist so kostbar. Und in aller Regel war es auch so, diese Leute werden zuerst verlacht, sie werden abgelehnt vom religiösen Establishment, aber es gilt durch alle Zeiten zurück zur Quelle, zurück zum Original, zu Jesus, zum Neuen Testament. Jesus ist letztgültige, vollständige Offenbarung Gottes. In ihm zeigt sich seine Güte. Gott ist gut. Er liebt dich und mich. Er ist gut zu uns. Und lasst uns nicht den Fehler machen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Schrift linear zu lesen. Also wie in einer Linie alles zu sehen. So ist es nicht. Es gibt eine Mitte. Das war die ganz große Erkenntnis von Martin Luther. Und die Mitte ist Jesus. Alles deutet auf ihn hin und alles läuft von ihm wieder aus. Geht wieder aus. Die perfekte Theologie, die Lehre von Gott im Neuen Testament, das Evangelium, Kreuz und Auferstehung, von all diesem her verstehen wir das und lesen wir das Alte Testament. Entdecken, was darin schon verborgen ist von Jesus. Jesus ist der gute Hirte. David konnte schon beten im Alten Testament, der Herr ist mein Hirte. Wir wissen heute, Jesus ist der gute Hirte. Es war die Für Gott ist das mit der Zeit nicht so wie bei uns. Kein Problem für ihn mal da, die Dinge hin und her zu schieben. Er ist der gute Hirte. Er ist auf deiner Seite. Er leidet mit dir. Er hat dich nicht vergessen. Er ist bereit, alles dir immer zu vergeben. Du bist kostbar für ihn. Sag doch mal deinem Nachbar, du bist kostbar für Gott. Und dieser Vater im Himmel, er ist gut. Und wenn du einen Vater hattest, der nicht so gut war, Gott ist nicht wie dein Vater war. Er ist gut. Er liebt dich und du kannst es daran sehen, dass er sein Bestes, sein Kostbarstes, seinen Sohn kommen lässt und gibt. Dass er Jesus sich dir schenkt. Und er hat Gedanken des Friedens und der Liebe, der Freude und der Kraft über dir und nicht Gedanken des Schmerzes und des Leides. Amen. Von ihm kommen gute Gaben, nur gute Gaben, denn Gott ist gut. Amen. Und zu allerletzt, wisst ihr, wir werden jetzt singen und das Opfer einsammeln, aber danach feiern wir Abendmahl. Und es ist so wichtig, nicht nur zu hören, sondern zu schmecken und zu fühlen. Der Herr ist da und er ist gut. Er ist für dich. Zu schmecken und zu fühlen, der Herr ist da.